SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Wenn der Handy-Akku langsam leer ist und keine Steckdose in Reichweite, dann hilft eigentlich nur eine Powerbank. Aber welche ist die richtige für meinen Verbrauch? Und woran erkenne ich, wie häufig ich mein Handy damit aufladen kann? Das klären wir in knapp 5 Minuten. Vorher aber das Wichtigste vom Abend und aus der Nacht.
Es ist ganz furchtbar, die Zerstörung zu sehen. Konkret habe ich mir das in Irpin angeschaut, aber es gibt viele andere Orte, die genauso zerstört sind. Orte, wo Bürgerinnen und Bürger, Männer, Frauen, Kinder, Alte, Junge gelebt haben und wo Bomben eingeschlagen sind auf die unterschiedlichste Weise, obwohl da gar keine militärische Infrastruktur ist. Das zeigt, was für einen verbrecherischen Krieg Russland gegen die Ukraine führt und wie brutal er geführt wird.
Ja, 113 Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs ist Olaf Scholz in die Ukraine gefahren. Gestern war der Bundeskanzler in Kiew. Gemeinsam mit dem Zug war er mit dem französischen Präsident Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi in die ukrainische Hauptstadt gereist. Und Scholz hatte ein Gastgeschenk im Gepäck. Die Ukraine soll nach seinem Dafürhalten den sofortigen Status als EU-Beitrittskandidat bekommen. Nina Amin ist unsere Hauptstadtkorrespondentin. Ist diese EU-Perspektive für die Ukraine eher Symbolik oder doch ein historischer Schritt?
Wahrscheinlich ungefähr in der Mitte liegt die Wahrheit. Es war auf alle Fälle natürlich ein sehr starkes Signal, denn Scholz ist ja gestern nicht alleine gekommen, sondern er ist ja mit dem französischen Präsidenten und dem italienischen Ministerpräsidenten gekommen. Also sozusagen die drei mächtigsten Staaten Europas, um zu sagen, die Ukraine soll zur europäischen Familie gehören. Also von daher ist das sicherlich auch ein historischer Moment gewesen. So wird es ja heute Morgen auch gesehen. Aber natürlich ist der Weg für die Ukraine in die EU, wo sie hin möchten, sehr, sehr weit.
Die EU-Kommission will eben heute ihre Empfehlung abgeben, ob die Ukraine diesen Status als Beitrittskandidatin erhält. Nächste Woche auf dem EU-Gipfel könnte der Beschluss dann erfolgen, der einstimmig getroffen werden muss. Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang das Statement des Bundeskanzlers gestern in Kiew?
Genau, also wie gesagt, das ist sehr bedeutsam natürlich, weil Deutschland hat eine wichtige Stimme in Europa und nicht nur Deutschland alleine, sondern wie gesagt auch Italien und Frankreich, die mit dabei waren. Die drei Herren, die sich da gestern mit dem Zug in Richtung Ukraine auf den Weg gemacht haben, um diese Botschaft zu überbringen, die ja dort in der Ukraine auch sehr gut ankam. Aber wie gesagt, das sind nicht die drei, die entscheiden, sondern das sind die anderen EU-Kandidaten auch noch und da wird man mal schauen, wie das ausgeht.
Nicht so konkret wurde Scholz bei den von der Ukraine geforderten Waffenlieferungen, was dann gestern auch von der Opposition, von der Unionsfraktion bemängelt wurde vor allem. Ist diese Kritik von CDU, CSU denn gerechtfertigt?
Nun ja, das wird ja Olaf Scholz schon die ganze Zeit vorgeworfen, dass er dort zu zögerlich ist. Und die Opposition fordert ja schon die ganze Zeit, dass er viel mehr schwere Waffen, Stichwort Marder-Panzer, liefern solle. Und diese Kritik wurde natürlich dann gestern auch im Nachhinein nochmal wiederholt nach dem Besuch, dass das nicht war. Aber Scholz bleibt dabei seiner Linie. Er sagt, er hat genau das im Gepäck sozusagen gehabt, was er schon vorher hatte und was die Ukraine braucht, nämlich Artillerie. Das wird kommen, das wird Deutschland der Ukraine liefern. Bei den Marder-Panzern ist er nach wie vor, sagt er nichts dazu. Und das reicht der Union natürlich nicht.
Was man Scholz gestern angesehen hat, das war, wie betroffen er war über die Grausamkeit des Krieges, als er da in diesem verwüsteten Kiewer Stadtteil Irpin war. Wird der Ukraine-Besuch die Sicht des Kanzlers auf das Land und damit auch auf die Politik in irgendeiner Form verändern?
Also ob es jetzt seine Politik verändern wird, das denke ich ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber ich denke die Sicht sicherlich, also es ist sicherlich sehr gut gewesen, dass er mal vor Ort war, dass er das gesehen hat. Er hat sich ja auch sehr beeindruckt gezeigt, als er in Irpin war, in diesem Stadtteil von Kiew, wo die Russen sehr viele Menschen ermordet haben. Er stand neben diesem zerschossenen Auto, in dem eine fliehende Mutter mit Kind erschossen wurde. Also das hat ihn sehr beeindruckt, das hat man gesehen und diese Eindrücke, die wird er sicherlich mitnehmen nach Berlin und die wird auch auf alle Fälle langfristig seinen Blick auf die Ukraine sicher mitbestimmen.
Informationen und Einschätzungen von Nina Amin, unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin zum Besuch von Bundeskanzler Scholz gestern in der Ukraine. Und auf die Reaktionen aus der Ukraine schauen wir natürlich auch noch. Der ukrainische Präsident Zelensky war nach dem Treffen zufrieden, berichtet Paulina Milling für das Studio Moskau.
Es sei ein historischer Tag gewesen, sagte Volodymyr Zelensky in seiner regelmäßigen Videobotschaft über das Treffen in Kiew. Er freute sich über die klare Unterstützung des EU-Beitrittsstatus der Ukraine. Wichtig sei auch das Bekenntnis, dass der Krieg mit einem Frieden nach ukrainischen Bedingungen beendet werden soll. Weitere Sanktionen gegen Russland, die drohende Lebensmittelkrise und der Wiederaufbau seines Landes nach Kriegsende seien laut Zelensky auch Thema des Gesprächs gewesen. Während bei dem Treffen wieder betont wurde, die territoriale Integrität der Ukraine soll gewahrt bleiben, dauern die schweren Kämpfe in ihrem Osten an. Aus Severodonetsk gibt es Bilder, auf denen eine russische Fahne an der Einfahrt in die Stadt zu sehen ist. Russische Truppen kontrollieren die umkämpfte Gegend offenbar jedoch nicht. Einer der Brennpunkte bleibt das Chemiewerk Azot, wo nach ukrainischen Angaben mehr als 500 Zivilisten Schutz suchen. Das Gelände zu verlassen sei momentan lebensgefährlich, erklärten die lokalen Behörden. Nach Erkenntnissen des US-amerikanischen Thinktanks Institute for the Study of War feuern die russischen Einheiten weiter auf ukrainische Armee in Severodonetsk und Lysychansk. Außerdem seien im Nordosten von Kharkiv die Gefechte wieder aufgeflammt, heißt es im aktuellen Bericht. Im Süden des Landes, im Gebiet Cherson, verstärkten die russischen Truppen ihre Stellungen. Offenbar rechneten sie laut ESW damit, dass die Ukrainer ihre Gegenoffensive ausbauen.
Paulina Milling war das. Eine Auswirkung des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist die Energieknappheit, auch in Deutschland. Russland liefert seit kurzem sehr viel weniger Gas nach Deutschland, aber auch in andere Länder. Und das ist mit Blick auf den Winter ziemlich bedenklich. Die Gasspeicher sollen zwar etwas mehr als halb voll sein, etwa 56%, aber trotzdem sollten wir alle gemeinsam sparsamer sein. Das wünscht sich auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und verbindet es in den ARD-Tagesthemen gestern auch noch mit einer kleinen Drohung am Schluss.
Ich kann noch einmal nur appellieren, lasst uns jetzt Energie sparen, lasst uns jetzt Gas sparen, damit wir die Unabhängigkeit hochhalten können. Das ist ein Appell an die Unternehmen, aber auch an die Bürgerinnen und die Bürger. Aber wir müssen es analysieren, und wenn die Speichermengen nicht zunehmen, dann werden wir weitere Maßnahmen zur Einsparung zur Not auch gesetzlich vornehmen müssen.
Bundeswirtschaftsminister Habeck war das.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viel Sonne, ab und zu ein paar Schleierwolken. Es bleibt aber trocken. Am Nachmittag 25 bis zu 32 Grad.
SWR aktuell. Service.
Vielleicht ging es Ihnen im Urlaub auch schon so. Der Smartphone-Akku hat bei einem Ausflug schlapp gemacht, denn die Dinger sind Energiefresser, wenn wir sie als Navi oder als Foto- und Videokamera verwenden und dann die Bilder und die Filme auch noch per Messenger irgendwie verschicken. Damit das nicht wieder passiert, gibt's Powerbanks, also externe Akkus, um das Smartphone zwischendurch mal aufzuladen. Die Stiftung Warentest hat Powerbanks getestet. Verantwortet hat diesen Test Florian Ostermann. Er ist Projektleiter im Team Multimedia und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Ostermann, auf den Powerbanks stehen die Milliampere-Stunden und die Wattstunden. Was genau sollen mir diese Angaben denn sagen?
Das ist richtig. Also beide Angaben geben im Grunde die gespeicherte Energie in der Powerbank an. Die Angabe Milliampere-Stunden ist meist die große Zahl, die die Anbieter gerne vorne auf die Packung drucken. Da diese sich aber mit auf die Spannung des Akkus bezieht, hilft die einem nicht unbedingt weiter, sondern gibt eher eine Kategorie an, in welcher Größe die Powerbank anzusiedeln ist. Die bessere Angabe ist da die Wattstunden, die steht häufig im etwas kleiner gedruckten auf der Rückseite oder auf der Powerbank selbst. Diese lässt sich dann schon ganz gut vergleichen. Die Falle dabei ist, dass diese Angabe in Wattstunden ebenfalls nur angibt, wie viel Energie in der Powerbank gespeichert wird und nicht etwa, wie viel man ihr auch wieder entnehmen kann. Da haben wir im Test festgestellt, dass es da recht große Unterschiede gibt. Und einige wenige Anbieter sind da ein bisschen transparenter als andere und geben auch die entnehmbare Energie bei zum Beispiel 5 Volt an. Wenn man so eine Angabe findet, kann man sich da relativ gut drauf verlassen, dass dieser dann auch stimmt.
Jetzt hängt es natürlich von vielen Faktoren ab, welche Powerbank die richtige für mich und mein Handy sozusagen ist. Vielleicht ist mir die kompakte Größe besonders wichtig, vielleicht schaue ich auch eher auf den Preis. Wenn Sie jetzt so ein Durchschnittshandy anschauen, welche Leistung empfehlen Sie da und auf was sollte ich da achten?
Ein Durchschnittshandy, wenn man das jetzt nur einmal laden möchte zum Beispiel, reicht eine Powerbank mit 10.000 mAh, also wo groß die 10.000 dann draufsteht. Damit kann man ein Durchschnittshandy so ein- bis zweimal laden. Wenn man jetzt über mehrere Tage zum Beispiel verreist, dann sollte man vielleicht eine größere Powerbank mitnehmen. Da gibt es zum Beispiel die 20.000er oder auch noch etwas größer. Die sind dann allerdings auch etwas schwerer und wahrscheinlich eher für einen Rucksack oder einen Koffer geeignet.
Also ich weiß noch, vor ein, zwei Jahren, da hat so eine 20.000 mAh Powerbank noch etliche Euros gekostet. Sind die denn mittlerweile ein bisschen billiger geworden?
Ja, die sind relativ günstig mittlerweile, wobei man auch hier unterscheiden muss, was für Geräte man damit laden möchte. Also wenn man zum Beispiel das Handy über Nacht laden möchte, dann braucht man keine Powerbank, die sehr schnell laden kann. Da kann man recht günstig welche kriegen. Und wenn man jetzt natürlich zum Beispiel auch einen Laptop damit laden möchte oder sein Handy innerhalb von kurzer Zeit, ähnlich wie an einer Steckdose laden möchte, dann sollte man eine teurere nehmen, die dann eine etwas höhere Leistung abgeben kann. Also die gespeicherte Energie in kürzerer Zeit auch fähig ist, abzugeben. Das steht aber meistens auch mit drauf, welche Leistung die bereitstellen können.
Gerade wenn Powerbanks im Urlaub jetzt dabei sind, da kann es natürlich auch passieren, dass ich die mal im heißen Auto vergesse oder sonst irgendwas damit passiert. Wir kennen das von Handy-Akkus, die können teilweise brennen. Ist das bei Powerbanks genauso?
Ja, die Gefahr besteht dort genauso, denn es handelt sich um Akkus, die eine sehr hohe Energiedichte haben und dadurch ein potenzielles Brandrisiko bieten. In unserem Test haben wir das auch versucht auszureizen, haben die zum Beispiel eine Stunde lang bei 70 Grad gebacken, also um dieses Auto nachzuvollziehen. Und wir können insofern beruhigen, dass halt keine dieser Powerbanks, die wir getestet haben, in Flammen aufgegangen ist. Klar, manche haben mal ein paar Blessuren davongetragen, aber keine nachhaltigen Schäden. Prinzipiell sollte man aber halt aufpassen und sich die Powerbank immer angucken. Wenn sie anfängt, sich aufzublähen oder äußerliche Schäden aufweist, sollte man sie lieber nicht mehr benutzen.
Sagt Florian Ostermann, Projektleiter im Team Multimedia bei der Stiftung Warentest, die Powerbanks unter die Lupe genommen hat.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Präsident Putin hält beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg eine Rede. Es soll um die Sanktionen gegen Russland gehen. Vielleicht sagt er aber auch noch was zu den Empfehlungen aus Brüssel. Die EU-Kommission will sich heute dazu äußern, wie mit dem EU-Beitrittsantrag der Ukraine umgegangen werden soll.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Im sächsischen Riesa beginnt heute der dreitägige Bundesparteitag der AfD. Bundessprecher Tino Chrupalla will sich wieder wählen lassen. Er ist in der Partei aber nicht unumstritten. SWR-Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas ist vor Ort und sagt, es wird ein heißes Wochenende, so oder so.
Mehr als 30 Grad und Sonne satt. Deutschland kommt an diesem Wochenende so richtig ins Schwitzen. Und auf dem AfD-Parteitag wird es nicht anders werden. Nur dürfte die dicke Luft hier in der Sachsen-Arena in Riesa nicht am Wetter liegen, denn die AfD hat, mal wieder muss man sagen, Redebedarf. Die letzten Landtagswahlen im Westen verliefen für die Partei nämlich alles andere als erfolgreich. Bundessprecher Tino Chrupalla wurde wegen seiner russlandfreundlichen Äußerungen öffentlich angezählt und der Verfassungsschutz hat inzwischen die gesamte Partei im Visier. Kurzum, bei der AfD brennt die Luft, auch ganz ohne Sommerwetter. Ob Chrupalla auf diesem Parteitag am Ende baden geht, ist aber noch offen. Seine Chancen, trotz aller Kritik an der Spitze der AfD zu bleiben, die stehen nämlich mangels Alternativen gar nicht so übel. Hitzige Diskussionen über den künftigen Kurs der Partei dürfte es aber dennoch geben. Am besten wäre wohl, der Eismann käme zwischendurch vorbei. Abkühlung wird an diesem Wochenende nämlich auch in Riesa dringend benötigt.
Die Meinung von Jim Bob Nikschas aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und zum Abschluss noch Fußball. Die deutsche Fußballliga will die Spielpläne für die Bundesliga und für die zweite Liga bekannt geben. Die kommende Spielzeit ist eine besondere Herausforderung für die Planer der DFL gewesen. Wegen der Weltmeisterschaft in Katar wird eine zweimonatige Winterpause eingelegt. In der Bundesliga beginnt die Spielzeit am 5. August. Die zweite Liga startet bereits am 15. Juli.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.